Ich grüße euch im Namen Jesus und freue mich, bei euch zu sein hier in Ingolstadt und mit euch hineinzuschauen in Gottes Wort zu unserem Studium über den Namen Jesus. Nun, der Name Jesus, das haben wir schon erfahren. Es ist ja nun die dritte Predigt zu diesem Thema. Der Name Jesus steht für Jesus, für alles, wer er ist, was er errungen hat und was Gott durch ihn gewirkt hat und auch wirkt. Und deswegen auch dieses Wort vom Johannes, der da schreibt, und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Ja, dieser Name Jesus, der ist umkämpft und bekämpft. Und wir sehen schon, nachdem die Gemeinde entstanden ist in der Apostelgeschichte, dass es großen Widerstand gab dagegen, dass dieser Name verkündigt wird. Und das war auch im Alten Testament ein Thema, das Gott dann durch den Propheten Jeremia ganz deutlich angesprochen hat. Haben die Propheten etwa im Sinn, sie, die Lügenweissagen und Propheten des Truges ihres Herzens sind, beabsichtigen sie, meinen Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen? Durch ihre Träume, die sie einer dem anderen erzählen, so wie ihre Väter meinen Namen über dem Baal vergaßen? Und vorher schreibt der Prophet Jeremia im Vers 22, hätten sie aber in meinem Rat gestanden, dann würden sie mein Volk meine Worte hören lassen und es abbringen von seinem bösen Weg und von der Bosheit seiner Taten. Das muss immer das Ziel unserer Verkündigung sein und natürlich auch unseres Bibelstudiums, dass wir die Menschen A hineinführen in den Willen Gottes und B auch, dass wir sie Gottes Wort hören lassen und es abbringen von seinem bösen Weg und von der Bosheit seiner Taten. Und da nennt Gott etwas, was ihm sehr, ich sag mal, sauer aufstößt. Er, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, er, der sich seinem Volk Israel geoffenbart hat, der durch Moses den Namen Gottes bekannt gemacht hat, gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn, reich an Gnade, eine Offenbarung, die Moses auf dem Berg erhalten hat, als Gott an ihm vorüberging und laut seinen Namen ausgesprochen hat. Und diese Offenbarung, die Moses von Gott und seinem Namen hatte, die hat er aufgeschrieben und an alle zukünftigen Propheten in Israel weitergegeben, wenn ihr das nachstudieren wollt, in Jeremia, in Jesaja, im Propheten Nahum, in den Psalmen und in vielen anderen Bibelstellen kommt das immer wieder vor, der Herr langsam zum Zorn, reich an Gnade. Und er hat seinen Namen, Jahwe, El Shaddai, El Elyon, El Zitkeno, El Rafa und noch viele andere Namen, mit denen Gott sich dem Volk Israel geoffenbart hat und damit seinen Charakter, sein Wesen gezeigt hat. El Rafa, ich bin der Herr, der dich heilt. Jahwe Zitkeno, ich bin der Herr deiner Gerechtigkeit. So hatten die Israeliten eine Orientierung, den Namen des Herrn anzurufen, darüber haben wir schon viel gehört, dass das im ganzen Alten Testament so ist. Und jetzt beklagt aber der Herr, beabsichtigt mein Volk und da nicht nur das Volk, sondern die Propheten im Volk, die geistlichen Leiter im Volk, die, die den Herrn hören angeblich, beabsichtigen, meinen Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen. Und deshalb hatten wir jetzt diese dreiteilige Serie zum Namen Jesus, damit es uns erneut bewusst ist, was Paulus schreibt im Kolosser Kapitel 3. Alles aber, was ihr tut, in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus. Amen. Darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Ich mache nur eine ganz kurze, zweiminütige Wiederholung. Für den Namen sind sie hinausgegangen. Im Alten wie im Neuen Testament immer wieder diese Formulierung in seinem Namen. Oder auch Johannes, der schreibt im Kapitel 20, viele andere Zeichen sind zwar durch Jesus vor den Jüngern getan worden, die nicht geschrieben sind in diesem Buch, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. So mächtig ist dieser Name, der ja für Jesus selbst steht. Und wie die erste Gemeinde diesen Namen angewandt hat, das sehen wir hier mit einem Beispiel aus der Apostelgeschichte. Petrus fand dort einen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Wir erinnern uns, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, Johannes Kapitel 14, wo Jesus sagt: Alles, was ihr fordern werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Das ist so ein Beispiel dafür, dass Petrus hier im Namen Jesus in einer Situation den Willen Gottes eingefordert hat. Im Namen Jesus Christus, Aeneas, steh auf, oder Jesus Christus, heil dich. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. Und ein noch viel deutlicheres Beispiel über die Macht des Namens Jesus haben wir in Apostelgeschichte 3 beim letzten Mal im Detail angeschaut, wo ein von Geburt an gelähmter Mann am Tempel sitzt, an der schönen Pforte, in die auch Jesus immer wieder ein- und ausgegangen ist. Aber Jesus hat ihn nicht geheilt. Das hat Gott aufbewahrt bis zu diesem Augenblick, um auch hier den Aposteln und durch die Apostel eine Offenbarung zu geben. Und Petrus formuliert das sehr deutlich: Gold und Silber, das wollte der Bettler, der da am Eingangstor saß, Gold und Silber habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi. Das ist uns gegeben. Der Name Jesus ist uns gegeben, dass wir im Namen Jesus beten, dass wir deshalb zuversichtlich beten, weil wenn wir im Namen Jesus beten, wir es praktisch dem Vater im Himmel sagen: Ich komme nicht in meinem eigenen Namen, in meiner eigenen Gerechtigkeit, sondern ich erkenne an, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und meine Sünden getragen hat. Er hat mich gerecht gemacht und deshalb komme ich jetzt im Namen Jesus zu dir vor den Gnadenthron. Im Namen Jesu Christi, des Nazaräers. Geh umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und dann erklärt Petrus, weil das Volk zusammenläuft und sie dachten, hier sind irgendwelche, ja, besonders heilige oder fromme Männer, die in außergewöhnlicher Weise begabt sind. Und Petrus stellt hier klar: Nein, es ist der Gott Israels, der seinen Knecht Jesus verherrlicht hat. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube, der durch den Namen bewirkte Glaube, hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Also hier nochmal ausgeführt in einem praktischen Beispiel, wie im Namen Jesus, Jesus in voller Präsenz und Macht und Kraft zugegen ist und wo wir auch erinnert werden an Hebräer 13, wo es heißt: Jesus Christus derselbe, gestern und vor 2000 Jahren und heute und in alle Ewigkeit. Dieser Jesus, der vor 2000 Jahren seine Wunderwerke gewirkt hat, ist der gleiche Jesus heute. Doch viele wagen gar nicht, für ein Wunder zu glauben, weil sie Angst davor haben, dass sie enttäuscht werden könnten. Und liebe Freunde, da möchte ich euch ermutigen: Unser Gott ist der einzige Gott, der Wunder wirken kann. Die Wunder, die Satan wirkt, sind falsche Wunder und die vergehen. Aber unser Gott ist der wahre Gott und durch seinen Knecht Jesus Christus wirkt er auch heute Wunder. Und wie empfangen wir dieses Wunder? Indem wir glauben an den Namen Jesus. Indem wir glauben, dass Jesus derselbe ist gestern und heute und in alle Ewigkeit. Und Petrus schließt das ab und sagt, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Und jetzt hier ein ganz kleiner Ausflug zu dem theologischen Hinterbau, der hinter diesem Namen Jesus steht und unserer Vollmacht im Namen Jesus. Paulus führt das in aller Länge und Breite und Tiefe und Höhe, wie er das selber sagt, aus im Epheserbrief. Das können wir jetzt nicht studieren, aber doch zumindest hier zwei Schriftstellen aus Epheser Kapitel 1, Vers 18 und folgende. Da spricht Paulus über unser geistliches Erbe. Wann treten wir unser geistliches Erbe an? Hier auf Erden oder im Himmel? Hat da jemand einen Vorschlag dazu? Hier auf Erden? Wer hat eine andere Meinung? Für den beten wir gleich. Okay. Hier auf Erden. So ist das. Also jetzt sind wir aufgefordert, das, was wir jetzt gleich lesen werden, zu ergreifen und auch darin zu leben. Der Herr, erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Der Reichtum seiner Herrlichkeit, der wohnt in uns. Fühlen wir oft nicht? So sehen wir uns oft nicht? Und liebe Freunde, das ist das Problem. Wir müssen uns betrachten mit den Augen von Jesus. Wir sind in Christus. Wir sind ein Teil von Christus. Wie komme ich da drauf? Ganz einfach, weil Jesus das Haupt ist und die Gemeinde ist der Leib. Das Haupt heißt nicht Johann und der Leib heißt Willi. Okay? Es ist eines. Der Christus ist einer. Und wir sind Teil dieses Christus. Wir sind Teil des Leibes Christi. Und das ist das, was Paulus hier erläutert und wo er uns deutlich macht, dass der Reichtum der Herrlichkeit in uns wohnt und wir somit mit der Fülle Gottes gesegnet sind und bitte gar nicht klein und minderwertig auf uns selbst blicken sollen, nicht wegen unserer Frömmigkeit oder Großartigkeit oder weil wir vielleicht viel im Reich Gottes unterwegs sind oder tun, nein, sondern weil Jesus für uns gestorben ist und uns seinen Namen gegeben hat. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Also wir lesen hier an dieser Ansammlung von die Größe seiner Kraft, die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Es war alles an Gottes Macht, Kraft und Stärke notwendig, um Jesus aus den Toten aufzuerwecken. So ein geistlicher Kraftakt war die Erlösung von unseren Sünden. Die Niederwerfung Satans, der Sieg über Satan und seine Kohorten. Und dass es wieder möglich war, dass wir als Menschen mit Gott in einer Verbindung stehen, wie es im Alten Testament nicht möglich gewesen wäre, nämlich, dass Gott selbst in uns Wohnung macht. Wir sehen uns manchmal nicht so unterschiedlich von den Menschen dieser Welt, die ja auch zur Arbeit gehen und auch Lebensmittel einkaufen müssen und ihr Auto putzen und alles Mögliche. So wir gewöhnen uns dann leicht an den Tritt dieser Welt und auch an die Auffassungen dieser Welt. Und doch sagt Paulus an anderer Stelle, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Deshalb lasset das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Ja, er hat also diese alle Kraft und Macht in Christus wirksam werden lassen und hat ihn in der Himmelswelt gesetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Nun, also er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt der Gemeinde gegeben. Wo sind die Füße? Am Leib. Amen. Lest nochmal nach zu Hause. Meine Füße sind am Leib. Ich bin froh drum. Auch im Leib Christi ist es so, die Füße sind am Leib. Er hat alles seinen Füßen unterworfen. Aber nicht in unserer eigenen Vollmacht und Frömmigkeit, sondern im Namen Jesus. Damit wir herrschen durch den Namen Jesus über die Umstände, deshalb sollen wir alles tun in Wort oder Werk im Namen des Herrn Jesus. So, dies sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das ist unsere Beschreibung. Gott wohnt in seiner Gemeinde, in seiner ganzen Fülle. Wir verhalten uns manchmal, als müssten wir noch irgendwie heranbitten, als wäre er nicht wirklich unter uns oder zumindest zu Beginn des Gottesdienstes müssten wir ihn in unsere Mitte einladen. Kann man alles machen. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir Dinge tun, die mit unserem Glauben an das geschriebene Wort Gottes übereinstimmen. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Amen. Das heißt, er ist heute Morgen hier. Wir werden heute Morgen Abendmahl nehmen. Der Herr wird dich von deiner Sünde befreien. Der Herr wird dich von deiner Gebundenheit befreien. Heute im Namen Jesus. Der Herr wird dich von deiner Krankheit befreien. Heute im Namen Jesus. Deswegen, wenn wir das Abendmahl nehmen, nehm das in diesem Bewusstsein. Er hat dir vergeben. Denn fürwahr, er trug all unsere Krankheit und all unsere Schmerzen hinauf ans Kreuz. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Das ist das Erlösungswerk in Christus Jesus. Und im gleichen Vers in Jesaja 53,4, im gleichen Augenblick, wo er unsere Krankheit hinaufgetragen hat ans Holz, hat er auch unsere Sünde hinaufgetragen ans Holz. Warum glaubst du, dass du befreit bist und erlöst bist von deinen Sünden? Weil du glaubst, dass Jesus deine Sünden am Kreuz von Golgatha bezahlt hat. Und wir lesen ja, fürwahr, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Amen, so steht's geschrieben. Und genauso wie er unsere Sünde am Kreuz getragen hat, genauso hat er auch unsere Krankheit am Kreuz getragen. So wie du Jesus als deinen Erretter annimmst und angenommen hast, so nimmst du ihn an auch als den Herrn, deinen Arzt. Und du glaubst daran, dass er der Herr ist, der dich heilt. Und Paulus macht hier deutlich im nächsten Vers, hier aus Epheser 2,6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also das ist unser Aufenthaltsort. Wir sind gleichzeitig, sitzen wir mit Christus in der Himmelswelt, denn wir sind mit auferweckt und wir leben als Menschen hier auf diesem Planeten, aber das ist nicht unser Heimatland, das wissen wir. Und weil der Name Jesus in der ersten Gemeinde so vorherrschend war und so eindringlich verkündigt wurde und der ganzen Stadt Jerusalem und schließlich dem ganzen Land und dann weit über Israel hinaus bekannt gemacht wurde, allen Nationen, so wie wir lesen im Psalm, die Nationen hoffen und die Inseln hoffen auf den Namen des Herrn. Er muss ihnen nur gepredigt werden. Und weil dieser Name so mächtig ist, wie wir gerade gelesen haben, ist die erste Gemeinde schwer bedroht und verfolgt worden, so wie das auch heute geschieht. In etwa 100 Ländern weltweit werden Christen alleine deshalb verfolgt, geschlagen, gedemütigt, verspottet, in der Schule vorgeführt, am Arbeitsplatz gehänselt, ins Gefängnis geworfen, verlieren ihre Arbeitsstelle, einfach nur aus dem einen Grund, weil sie sagen, Jesus ist mein Herr. Und ich bin nicht bereit, diesen Namen zu leugnen. Unsere verfolgten Brüder und Schwestern brauchen sehr stark unsere Gebetsunterstützung. Sie sind in schwierigsten Situationen. Und damit meine ich gar nicht die materielle Not, in der sich viele von ihnen befinden, sondern die tägliche Bedrängnis, das Unrecht, das sie aushalten müssen in all ihren Geschäften, sei es politisch oder wirtschaftlich. Und die erste geistliche Leiterschaft in Israel, nachdem dieses Wunder an dem Mann, an der schönen Pforte geschehen ist, dieser Gelähmte geheilt wurde, haben sie die Apostel verhaftet. Und dann heißt es hier, aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet wird, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Also nicht mal in einer ganz normalen Unterhaltung irgendwo im Café oder zu Hause. So gefürchtet ist dieser Name in der Geisterwelt. Und so jubeln die Engel, wenn sie den Namen Jesus hören. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Wir denken noch an den Eingangsvers, wo Gott, der Herr, sein Volk Israel rügt darin, dass sie wohl den Namen des Herrn vergessen machen wollen. Und das ist ja genau das, was der Feind möchte, hier vertreten durch die geistliche, religiöse Leiterschaft in Israel. Und dann beten sie, Herr, sieh an ihre Drohungen. Gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Das Zeichen, also das war damals ganz normal. Das war ihr erstes Gebet, nachdem die Apostel verhaftet wurden und wieder freigekommen waren und zur Gemeinde zurückgekehrt waren. Darauf war ihr Augenmerk, dass Jesus verherrlicht wird in aller Öffentlichkeit, so wie das Petrus ja beschrieben hat. Dieser Jesus, Gott hat seinen Knecht Jesus verherrlicht in diesem gelähmten Mann, der an der schönen Pforte geheilt wurde. Er hat ihn verherrlicht. Und diese Verherrlichung von Jesus und des Namens Jesus, das war ihnen ein Anliegen, dass das weiter geschieht. Und dann beten sie, Herr, sie an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Erstens. Zweitens, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Seid mutig und seid stark. Dient den Menschen im Namen Jesus. Es hängt nicht von dir ab, okay? Also sei ganz entspannt, die Heilung kommt nicht von dir. Ich würde es mal so sagen, Jesus ist der Arzt, wir sind die Krankenschwestern, okay? Wir bringen nur die Medizin zu den Menschen, so wie eine Krankenschwester eine Spritze setzt. Die Verfolgung hat sich weiter verstärkt, als sie die Apostel herbeigerufen hatten, weil die Apostel haben den Namen Jesus weiter verkündigt, obwohl es ihnen verboten war. Und daraufhin wurden sie erneut verhaftet und sie wurden geschlagen und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Jesus kündigt an, dass es Verfolgung geben wird wegen des Namens Jesus, weil wir uns zu Jesus bekennen. Ihr werdet gehasst werden von allen um meines Namens willen. Und hier in Matthäus 24, sie werden euch in Bedrängnis überliefern, euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Erneut dieser massive Anlauf Satans, den Namen Jesus auf Erden zu unterdrücken, nach Möglichkeit auszulöschen, dass niemand mehr wagt, diesen Namen zu verkünden. Und dann lesen wir, als die große Verfolgung ausgebrochen ist, einige Jahre nach der Entstehung der ersten Gemeinde und die Jünger und die Gemeinde zerstreut wurde in die ganze Gegend, da ging Philippus hinab nach in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Das war also normal bei der Evangeliumsverkündigung, die Zeichen. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend. Und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Es war große Freude in jener Stadt. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte. Der Name Jesus war also so vorherrschend in der Verkündigung, dass das Evangelium genannt wurde, das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesus. Also, wir können da nicht übertreiben bei der Verwendung des Namens Jesus, sondern der Name Jesus, er war hoch erhoben, nicht nur in der Gemeinde in Jerusalem, sondern in der ganzen Stadt war dieser Name bekannt und alle in der Stadt wussten, dass in dem Namen Jesus wunderbare Dinge geschehen. Wir sind getauft auf den Namen Jesu. Und das war auch das, was von Anfang an die Taufpraxis war, dass die Menschen getauft wurden. So wie wir es lesen im Aussendungsbefehl, geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeit, des Zeitalters. Gemeint ist damit die Wassertaufe. Es gibt noch weitere Taufen. Es gibt die Feuertaufe, es gibt die Geistestaufe, es gibt die Leidenstaufe und noch weitere Taufen, aber das ist nicht das Thema heute Morgen. Indem wir getauft sind auf den Namen Jesus, bezeugen wir vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass wir zu Jesus gehören, ein Glied seines Leibes sind. Und hier zum Abschluss. Ein Vers, den wir sehr gut kennen. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, ist das nicht gigantisch, was der Herr hier für eine Möglichkeit auftut? Und ich weiß schon, gerade die, die schon lange Bibel lesen, die sagen, ja, wenn es nur so einfach wäre, wenn ich das nur so glauben könnte. Liebe Brüder und Schwestern, noch einmal, lasst uns das genau so glauben. Wenn wir anfangen, am geschriebenen Wort Gottes Zweifel zu haben, worauf soll sich denn unser Glaube dann gründen? Auf eigene Erfahrungen? Auf Beratungen von Freunden? Auf unsere klugen Gedanken? Und dabei ist hier die Weisheit und der Wille Gottes geoffenbart. Und was ist der Wille Gottes, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen? Irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Lasst uns beten und danach nehmen wir noch das Abendmahl. Herr Jesus, du bist hier heute Morgen und wir schauen auf zu dir, der gute Hirte, von dem wir heute schon gesungen haben. Du führst uns durch das Tal des Todesschattens. Aber nicht, dass wir dort bleiben, sondern du führst uns heraus. Und du hast einen gedeckten Tisch bereitet im Angesicht unserer Feinde und im Angesicht deiner Feinde. Dein Stecken und dein Stab, sie leiten uns, sie trösten uns. Und Herr, du bist hier in aller deiner Vollmacht. Und jetzt, wenn wir das Abendmahl nehmen, Herr, dann richten wir unsere Augen auf dich. Denn du sagst, dem Glaubenden ist alles möglich. Herr, wecke unseren Glauben. Mach dein Wort lebendig in unseren Herzen. Hilf uns, o Herr. Hilf uns, deinen Willen zu erkennen und zu tun und uns ganz in das hineinzuwerfen, was du für uns vorbereitet hast. Für unsere Familien, für uns ganz persönlich, für unsere Arbeitskollegen und Kolleginnen, für unsere Freunde, für diese ganze Stadt, für unser Land. Vater, wir beten heute Morgen auch ganz besonders für unsere Regierung. Im Namen Jesus, dass du das Böse abwendest, das die Regierung zu Fall bringen will. Dass du die Bösen zunichte machst mit ihren Plänen, die Schaden und Böses planen für unser Land. Und dass du die, die heute in Verantwortung sind, in politischer Verantwortung, in wirtschaftlicher Verantwortung, in geistlicher Verantwortung in diesem Land, Herr, dass du sie aufrichtest und mutig machst, jetzt in dieser Zeit für das Gute und das gute Evangelium einzustehen. Jetzt in dieser Zeit sich dir zuzuwenden und deinen Ratschluss zu suchen. Wir bitten dich um Weisheit für unsere Leiter, Herr. Und wir bitten dich, dass du den Weg wendest, sodass dein Heil offenbar gemacht wird in unserem ganzen Land durch die Verkündigung des Namens Jesus. Und wir danken dir dafür, Herr. Danke für die Gemeinde hier. Danke, Herr, für dein Werk. Amen. Gott segne euch.